passiert die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Alle miteinander. Die meisten Frauen, die ich kenne, finden die deutsche Übersetzung von Mary Daly, ihrem Buch «Pure Lust», ungenießbar oder unlesbar. Was noch merkwürdig ist für ein Buch, das «reine Lust» heisst. Es handelt sich um elemental-feministische Philosophie. Im IBAN steht über Mary Daly und über Erika Wissenlink, ihre Übersetzerin. Mary Daly ist eine nexgnostische Philosophin, Doktorin der Philosophie und Theologie und Dozentin am Boston College. Dieses gewitzte Weib folgt der pyrosophischen Weisheit in ihren eigenen Reichen des Seiens. Veröffentlichungen: Kirche, Sexus und Frau, Jenseits von Gott, Vater, Sohn und Kompanie, Gynökologie, reine Lust. Erika Wissenlink ist im patriarchalen Bereich von Beruf Journalistin, hat Philosophie studiert und die Theologie in langjähriger Tätigkeit als Tagungsleiterin an einer evangelischen Akademie kennengelernt. Im feministischen Bereich ist sie Autorin, ich lammere «Frauen denken anders», 1984. Frauenforscherin, Privatgelehrte und Hexe. 1981 hat sie Gynäkologie übersetzt. Ebenfalls im E-Band steht: Ziel des Buches ist es, Frauen zu unterstützen, spirituelle Heilung und einen eigenen spirituellen Weg zu finden. Und stärker noch als in Gynökologie geht es hier um das Miteinander der Frauen, die Mechanismen, die eine schwesterliche Beziehung stören und den Umgang damit. Ich nenne die Philosophie von Mary Daly Hexenphilosophie. Das hat mich von Anfang an sehr interessiert, auch ihre Radikalität hat mir imponiert. Und trotzdem hat auch mich das Buch stellenweise nur noch genervt, was zum Teil wirklich mit der Übersetzung zu tun hat. Erika Wissenlink schreibt in ihrem Vorwort: Eine reine Lust war die Übersetzungsarbeit an diesem Buch nicht. Denn stärker noch als in Gynökologie verwendet Mary Daly hier raffinierte, hintersinnige Wortspiele nicht nur in Doppel-, sondern auch in drei- bis vierfach Bedeutung, und deren Würze muss im Deutschen häufig verloren gehen. Der poetische Fluss in der englischen Sprachschöpfung von Mary Daly wird der Genauigkeit der Übersetzung geopfert. Mary Daly gehört zu den Feministinnen, die von einer gesamtheitlichen Sicht ausgehen und Zusammenhänge aufteilen, die also eigentlich von einer Synchronizität ausgehen, die passiert zum Beispiel, was mit der Natur passiert, Vergewaltigung von der Natur und Vergewaltigung von der Frauen im Patriarchat. Sie deckt auch sehr scharfsinnig und auch scharfzüngig auf, wie zum Beispiel Erfindungen, was die für eine synchrone Wirkung und was für einen Niederschlag haben in allem, im gesellschaftlichen und sozialen Leben und auch schlussendlich in der Psyche und Seele der Frauen, die sich dem aussetzen. Der Manipulation einfach, die passiert in diesem patriarchalen System. Was ich schade finde, ist, dass sie hingegen den Zusammenhang zwischen ihrem eigenen Leben und ihrer Philosophie auslässt. Ihre Radikalität bremst also eigentlich ab vor ihrem Privatleben. Und ich habe manchmal das Gefühl, sie müsse, um ihre Intimsphäre zu bewahren vor der Öffentlichkeit, komplizierte Umwegbeschreibungen machen. Außerdem ist es mir vorgekommen, wie wenn sie so Bereiche, die eigentlich Instinkt und Intuition, Prophezeiungen und Synchronizität betreffen oder Mut, Respektlosigkeit, Frechheit und Zaubern, dass sie diese Bereiche durch den Intellektmühle, um das an einer kopflastigen Leserinnenschaft schmackhaft zu machen. Also meine diesbezüglichen Gefühle möchte ich anhand von einem Beispiel erklären. Ich persönlich habe Frechheit und Respektlosigkeit von sogenannt schwer erziehbaren, und ich meine das Wort schmeichelhaft natürlich, von schwer erziehbaren jugendlichen Frauen gelernt, die einem Professor schon in der ersten Anrede von der ersten Vorlesung durchschlitzend davon gerannt wären. Und von denen habe ich das gelernt, nicht von der Mary Daly. Die haben mir das vorgelebt. Und all die Gören würden keinen Satz von der Mary Daly, den sie darüber schreibt, verstehen, weil sie sich von Anfang an überhaupt dieser Art von Bildung verweigert haben. Aber ich frage mich halt sowieso, ob man etwas Radikales überhaupt noch in ein geschriebenes Buch hineinpacken können. Bücher sind immer noch, also gerade so dicke Schinken, die kommen immer noch irgendwie an eine Elite her, und damit hat sich's. Dass man innerhalb von der gelernten Sprache nur innerhalb von gewissen Normen denken kann, das ist ihr bewusst. Das heisst, die Sprache, die wir lernen, die normt unser Hirn, unsere Gedanken und engt uns ein. Und darum sprengt sie mit ihren Gedanken parallel auch die Sprache und schöpft eine neue. Das Schwierige daran ist einfach, dass es schwer verständlich ist. Ich fände es halt interessanter, wenn wir das wissen. Es ist ja im Grunde genommen wirklich eine Art ein hexisches Wissen, wenn wir das könnte auch auf eine andere, in einer anderen Form vermitteln. Sagen Sie das mit inner Bilder, Tanz, Bewegungen. Einfach anders als inner Bibel von 550 Seiten für 62 Franken. Nach meinem Geschmack wären halt der Begriff aus dem Slang ein bisschen gerechter gewählt als die vielen Fremdwörter. Ja, ihr merkt, mir ist pure Last, einfach zu akademisch. Wenn ich an mich in der reinen Lust lese, dann habe ich ein Fremdwörterdiktionär neben mir. Obwohl der Inhalt von dem Buch ja überhaupt nicht akademisch ist, sind doch die Wörter, die da vorkommen, ziemlich happig. Es ist mir auch wichtig, dass, wenn ich jetzt aus dem Buch euch vorlese, dass das ein bisschen verständlicher wird und geniessbarer, als wie es in dem Buch steht. Also ich kann nicht sagen im Buch, sondern ich glaube, das Heikle an dieser ganzen Angelegenheit ist die Übersetzung und nicht die Originalausgabe, die amerikanische. Dort habe ich den Eindruck, ist alles sehr poetisch, aber die Übersetzerin hat nicht so einen poetischen Draht. Und ich habe jetzt probiert, mich halt über einiges hinwegzusetzen, an Genauigkeit, und habe einiges gestrichen und leicht korrigiert in dem Buch, bevor ich euch jetzt das vorgelesen habe, habe zum Beispiel auch zum Teil Fremdwörter übersetzt. Es kommen aber immer noch Wörter vor, die Frauen, die das Buch nicht kennen, nicht kennen können, weil es Neuschöpfungen sind von der Mary Daly. Zum Beispiel verschiedene Begriffe für Macker, zum Beispiel Knilch, ist einer von denen. Und verschiedene neue Begriffe für Frauen, ein anderes Frau sein. Aber das werdet ihr im Zusammenhang mit dem Text dann schon selber merken. Auf jeden Fall ist mir jetzt lieber, es verstehen mich die meisten Frauen, als dass ich mich gegen jegliche Missverständnis absichere. Anhand von einem Beispiel aus dem zweiten Kapitel von «Reine Lust» seht ihr, wie die Mary Daly forscht und Zusammenhänge findet und Schlüsse zieht. Es geht um das katholische Dogma der unbefleckten Empfängnis der Maria, es geht um Parthenogenese und es geht um das Alibi Frauentum.
Yeah, it's the dynamite dream. Such a dynamite dream. Such a dynamite dream. They like to tell you that it's impossible to change our destiny. We are doomed never to be free, they say. They discourage our visions, push us into the ground. But more and more, we found what we've got is a dynamite dream. Things seem impossible, then you must know that it's gonna change. Yeah, it's gonna change. Do 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 bum 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 bum.
Das war Maggie Nichols mit «Dynamite Dreams». Das erste Stück dieser Sendung hat geheissen «Alles hat seinen Sinn». Und das hat Sandra gesungen mit ihrer Handorgel. Das Stück nach dem nächsten Lesebeitrag wird von der Lauren Newton sein und heisst «Dangerous». Ihr hört die Hälfte vom Äther. Es geht um das Buch «Reine Lust» von Mary Daly. Nach dem Vorwort von der Übersetzerin Und einem zweiten Vorwort kommt die Einleitung mit dem Titel «Über Lust und die Lustvollen». Und da gibt es haufenweise Untertitel. Einer davon ist «Die Bewegung dieses Buches». Und da davor möchte ich euch einen Teil vorlesen. Und zwar das, was zum Ersten Reich geschrieben ist, weil die Passage, eben, wo ich jetzt darauf eingehe in der Sendung, aus dem Ersten Reich stammt. Das Buch hat drei Reiche. Und die Reiche behandeln alle eine Sphäre. Das Erste Reich, dort geht es um die Archesphäre oder Ursphäre. Im Zweiten Reich geht es um die Pyrosphäre oder Feuersphäre. Im Dritten Reich geht es um die Metamorphosphäre, sagen wir Verwandlungssphäre. Reine Lust. Wunder wandert durch drei Sphärenreiche. Zu jedem Reich gelangen wir durch einen Vordergrund, wo die Lüstinnen mit bestimmten Situationen konfrontiert werden, die den Zugang zum Reich, auf das wir uns zubewegen, behindern. Jeder Vordergrund bildet also den Zugangsweg in das tiefe Reich, dem er vorgelagert ist. Ein Ort zum Entlarven der knilchigen Vortäuschungen, mit denen die fragend Reisenden am Eingang gebannt werden sollen, gefangen in den Schlingen der Trickster. Jetzt haben wir da gerade verschiedene Wörter für, sagen wir, Macker. Das ist zum Beispiel eben Trickster. Und knilchig heisst dann sozusagen mockerig, patriarchal. Und das Wort für die Frauen, wo da vorkommt, ist, haben wir die Lust innen, die fragend Reisenden und die Wunder wandern. Wir haben da schon einen ziemlichen Einblick in ihre Sprachschöpfungen, wo ich jetzt aber da die Übersetzung noch mal ein bisschen nach meinem Gutdünken und Geschmack korrigiert habe. Der Vordergrund des Ersten Reiches enthüllt die Sado-Gesellschaft und ihre Legitimation durch die Heiligen und Denker der Sado-Spiritualität. Sie nennen das Patriarchat, also eine Sado-Gesellschaft von Sadismus. Und sie behauptet, dass auch Denker und die Heiligen und all das Religiöse schlussendlich sogenannt sublimierter Sadismus ist, also erhöhte vom Körper abgespaltene, so überirdisch oder himmlische Sadismus. Lüstinnen durchbrechen die ihnen aufgezwungene Trance, indem sie die Täuschungen des Sado-Staates enthüllen. Ermutigt, weil sie wissen, dass Trance auch heißt, sich über den Boden bewegen oder reisen, paradieren wir brüten durch jenes Blattland in die Sphären dieses Reiches, welches die Archesphären sind, die Ursphären. In diesem Reich lassen wir gewitzten Weibsen jene entfremdenden Archetypen zusammenschrumpfen, die an den Fäden der Knilche zappeln und Frauen in Vergessen festhalten. Vergessen von den Urfrauen, meint sie da eigentlich vereinfacht gesagt. Wir entreißen unsere archaischen Ursprünge dem Vergessen, entdecken die Urhexe in unserer Selbst. Wir erinnern Isis, ich korrigiere da und finde anstatt erinnern, sie innen. Wir, sie inneren Isis, die kosmische Schreiberin und Bibliothekarin, und weben den Weg zu unserer eigenen, wahren Anwesenheit. Beschwören den Mut zu sündigen, um das Seien zu verwirklichen. Wir brauen Tränke voller Urkraft. Unsere ursprünglichen Kräfte werden entfesselt. Engelskräfte werden wach.
And she's hot to trot. I hear you're giving much more than you've got. She burns like fire.
Das Urbild. Viele Hexen beschäftigen sich heute mit der Geschichte und der Bedeutung der Hexenverfolgungen in Europa, in deren Verlauf Hunderttausende von Frauen, einige Schätzungen gehen in die Millionen, gefoltert und lebendig verbrannt wurden. Zwar wurden auch vor und nach den drei Jahrhunderten der Hexenverfolgungen viele Frauen als Hexen getötet, doch war jener Zeitraum vom Ende des 15. bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts von einem verstärkten, wahnsinnigen Gynozid, Frauenmord, bestimmt. Für Hexen ist es kein Zufall, dass der Aufstieg des Protestantismus in dieses Zeitalter fällt. Ein Charakteristikum des Protestantismus ist, dass er die Maria, jenes im Christentum als Angelhaken für die heidnischen Massen beibehaltene Rudiment des Göttinensymbols, einfach abschaffte.
Ja.
Im Europa des Mittelalters war Maria ein unvorstellbar mächtiges Symbol, eine noch nicht ganz abgebrochene Brücke zur Urhexe. Wir können sogar sagen, dass dieses Bild ein für die phallische Gesellschaft unerträgliches Ausmaß an Macht erreicht hatte. Die meisten der großen Kathedralen wurden der Gottesmutter gewidmet, der Quelle, aus der Gott geboren wurde. Und trotz weitschweifiger Proteste und endloser spitzfindiger Diskussionen und Differenzierungen der Theologen übertraf sie ganz offensichtlich bei weitem die Anziehungskraft männlicher Gottesbilder. Statt, wie sie sollte, die Hintergrunderinnerung an die Erzmagierin und die Urhexe zu verdecken, war sie zeitweise durchscheinend, durchsichtig und enthüllte so diese ursprüngliche aktive Potenz in Frauen und in der Natur. Die protestantische Lösung war Ersatz. Der logische Ersatz für das weibliche Prinzip wurde der androgyne, süße Jesus, die uneheliche und geschlechtsumgewandelte parthenogenetische Tochter, die als Herr, Erlöser und heiliges Opfer männliche und weibliche Rollen in sich vereinigen konnte. Es ist kein Zufall, dass während die protestantischen Theologen diese symbolische Umgestaltung vollbrachten, die Reformatoren auch die Frauenklöster abschafften und damit die Nonnen zwangen, ihre autonomeren Lebensbedingungen aufzugeben und sich per Ehe anzugleichen. Die katholische Lösung war, Maria, nach der das Volk verlangte, wurde beibehalten, doch wurde diesem Symbol auf dogmatischem Wege die ihm verbliebene Lebendigkeit genommen. Maria wurde als Köder verwendet, um alle die abzulenken, die die Anwesenheit der Urhexe in ihrem Selbst, in ihren Schwestern und in aller elementalen Realität erahnten. So arbeitete der Katholizismus auf der symbolischen Ebene an einem langfristigen Prozess psychischer Manipulation, der nie ganz erforscht wurde. Während der Jahrhunderte nach den Hexenverfolgungen war er ständig bemüht, dieses Urbild zu entleeren, zu bändigen, zu pervertieren und einzufrieren. Jenes Bild, das auf so ärgerliche Weise durchscheinend war, das Strahlen elementalen Seiens enthüllte und in dem die Urhexe ihre Schatten warf und sich ihr Schimmern widerspiegelte. Ihr hört Baba Yaga von der Annan Mix.
Come on, out der schiefen Hut, komm aus der Hirsche, es ist Mut, das Schorto, du Kuhisi.
Die medialen und heilenden Kräfte der Hexen, ihre aktive Kenntnis der Elemente, die sie zu potenten Wissenschaftlerinnen, Beraterinnen und Heilerinnen machte, hätten das Urbild noch stärker zum Durchscheinen gebracht. Dies spiralenelementaler aktiver Potenz war eine Bedrohung für die Priesterkaste, denn die Mitglieder dieser Kaste waren sich bestimmt irgendwie über ihre eigene, abgeleitete Identität, nämlich von Priesterinnen, und die abgeleitete Identität ihres Gottes, nämlich von der Göttin, im Klaren. Abhängig von abgesaugter weiblicher Energie und von den Tricks, die diese Abhängigkeit verbargen und verbergen, waren und sind im Grunde impotent. Ich weite die Bezeichnung Priester hier auf alle Männer aus, die offiziell autorisierte Mitglieder aller von Männern gemachten Hierarchien sind, mit dem heiligen Auftrag, die Opfer zu richtenden Funktionen der patriarchalen Stände, wie etwa Medizin, Kriegswesen, Politik, Rechtswesen, Nuklearwissenschaft, auszuüben. von der Natur ausgekoppelt und offensichtlich unfähig zu heilen, das heißt psychische, spirituelle Ganzheit wiederherzustellen, konnten sie nur weitere Zerstückelung hervorrufen. Deshalb war es nur natürlich, das heißt folgerichtig unnatürlich, dass sie in einem Auflodern patriarchaler, in Anführungszeichen, Kreativität die Hexenverfolgung kreierten. Ihr hört die Hälfte vom Äther. Ich lese aus dem zweiten Kapitel von der Mary Daly, ihrem Buch «Reine Lust». Jetzt dürft ihr euch 9 Minuten lang an einem Stück von der Meredith Monk freuen.
Oh, my God.